Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Systematas Rezi. Diesmal rezensiere ich Deadlands Hölle auf Erden aus dem Uhrwerk Verlag. Das Buch hat 216 Seiten, ist in schwarz-weiß gedruckt und kostet 34,95 €. Die Frage ist aber, was ist Deadlands Hölle auf Erden? Und Deadlands Hölle auf Erden ist ein Teil der großen Deadlands-Reihe sozusagen. Dabei wurde der Grundstein mit Deadlands Classic gelegt. Deadlands Classic spielte im Weird West, also es war ein Western-Spiel mit Horrorelementen. Anschließend gab es dann eben Hölle auf Erden, was sich der Endzeit als Setting angenommen hat. Und dann gibt es auch noch Lost Colony, sozusagen als Spin-off von Hölle auf Erden, was in derselben Zeit spielt, aber auf einem anderen Planeten namens Banshee, der sehr weit weg ist. In jüngster Zeit kam auch noch Deadlands Noir raus. Das spielt in den 30ern oder 40er Jahren. Und das spielt vor allen Dingen in New Orleans und macht sozusagen die Lücke zwischen dem Wilden Westen und der Endzeit ein wenig spielbarer. Wer heute Deadlands spielen will, kann das vor allen Dingen mit Savage Worlds tun. Deadlands Classic ist sozusagen als Deadlands Reloaded wieder erschienen. Hölle auf Erden ist ebenfalls mittlerweile als Savage Worlds Setting erschienen. Lost Colony wird bestimmt folgen und Deadlands Noir ist ein Savage Worlds Setting. Das gibt es auch nicht für die Classic-Variante. Das Buch, was ich aber hier vom Uhrwerk Verlag habe, das ist noch mit den beliebten Classic-Regeln spielbar, die auch ihren ganz eigenen Charme haben und mir ein wenig besser gefallen als die Savage Worlds-Regeln. Aber gut, schauen wir uns mal die Regeln an und gucken, was man so braucht, um Deadlands Hölle auf Erden zu spielen. Zunächst mal braucht man einen ganzen Haufen an Würfeln. Wir brauchen einen W4, einen W6, W8, W10, W12 und manchmal braucht man auch noch einen W20. Außerdem braucht man noch Pokerkarten. Am besten zwei Pokerdecks, eins für den Spielleiter, eins für die Spieler. Und dann braucht man noch ein paar Pokerchips, die sozusagen die Schicksalschips symbolisieren. Die Regeln sehen dann so aus, dass alle Eigenschaften wie Stärke, Reflexe oder Schleue mit einer Würfelart versehen werden. Das heißt also, man hat Stärke mit einem W8 und Schleue mit einem W4. Heißt also, ein W4 ist ziemlich schlecht und ein W10 oder ein W12 ist wesentlich besser. Unter jeder Eigenschaft befinden sich dann dazu passende Talente. So steht beispielsweise unter der Eigenschaft Gewandtheit Ausweichen, Schleichen oder Klettern. Und diese Talente haben einen Zahlenwert von 1, das wäre ein Anfänger, bis 5, das wäre dann ein Meister in diesem Talent. Die Zahl gibt dann an, wie viele Würfel gewürfelt werden. Also sagen wir mal, Bob hat einen W6 in Gewandtheit und will eine Mauer hochklettern. Sein Kletternwert beträgt 3. Also würfelt er mit 3W6. Jetzt schauen wir uns die eigentliche Probe an. Die Würfel werden nicht zusammengerechnet, sondern man wählt immer nur den höchsten Würfel aus. Zeigt der die höchste Zahl, explodiert der Würfel und man würfelt weiter. Man würfelt generell gegen den Schwierigkeitsgrad und der Standardschwierigkeitsgrad ist bei 5. Okay, Bob steht also vor seiner Mauer und der Spielleiter sagt, das ist eine normale Mauer, mit einer 5 kommst du rüber. Bob kann 3W6 würfeln und er würfelt. Es ist eine 3, eine 5 und eine 6. Im Grunde genommen wäre er schon rüber, aber die 6 explodiert und man kann ja noch gucken, wie gut er über die Mauer kommt. Also würfelt er die 6 weiter und es kommt noch eine 6 raus. Und dann würfelt er weiter und es kommt noch eine 4 raus. Und dann hat er insgesamt 16 als Wert gewürfelt, beim Schwierigkeitsgrad von 5. Heißt also, Bob ist der ungekrönte König des Mauernerkletterns. Juhu. So funktioniert im Grunde das System. Es ist eigentlich sehr einfach. Interessant wird das Ganze, wenn man kämpft. Und hier kommen dann auch die Karten ins Spiel und das macht das ganze Spiel so besonders. Die Karten werden für die Initiative gebraucht, denn je nachdem wie schnell ein Charakter ist, darf er bis zu 5 Karten ziehen. Wenn alle Kombattanten gezogen haben, zählt der Spielleiter an. Er fragt danach, wer ein Ass hat, König, Dame, Bube und so weiter, bis runter zur 2. Und wann immer man die eigene Karte einbringen kann, also wann immer die eigene Karte genannt wird, dann darf man handeln. Sind alle Karten auf dem Tisch, ist eine Runde zu Ende. Das heißt also, jede Karte ist eine Kampfaktion. Ein guter Revolverheld kann also eine Menge Blei in einer Runde verteilen. Aber du kannst der beste Schütze der Welt sein und einer Fliege das Auge ausschießen können. Das hilft dir alles nichts, wenn du die Geschwindigkeit eines Gletschers besitzt. Das heißt also, wenn du nur eine Karte in der Runde ziehst und du weißt, es ist ein absoluter Treffer und die Karte ist eine 3, dann haben alle anderen wahrscheinlich vor dir geschossen und du liegst tot am Boden. Und bei Deadlands steht niemand sehr lange in einem Feuergefecht. womit wir dann bei den Verletzungen wären. Deadlands ist ziemlich tödlich. Jeder Körperbereich, Kopf, Eingeweide, Beine, Arme, kann 5 Wunden verkraften. Im Kopf und in den Eingeweiden ist das tödlich, alles andere ist dann nur verstümmelt. Gleichzeitig verliert ein Spielercharakter noch Puste und irgendwann ist der Spielcharakter dann nicht tot, aber er ist einfach K.O. oder kriecht in ein Loch, um dort einfach nur zu jammern. Pokerchips helfen, diesen Wunden zu entgehen. Die gibt es in verschiedenen Farben und haben eine unterschiedliche Wertigkeit, aber es bleibt ein tödliches Kampfsystem. Ich muss allerdings sagen, im ersten Moment war das Kampfsystem etwas kompliziert. Also ich habe mich da schon etwas mehr mit beschäftigen müssen, um rauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Ich habe im Internet ein interessantes Flussdiagramm gefunden, wie die einzelnen Kampfrunden, die Kampfaktionen ablaufen. Das hat mir sehr geholfen, mich damit zu beschäftigen. Allerdings habe ich mich damals mit Deadlands Classic, also dem Weird West Setting, mit den Regeln zuerst beschäftigt. Hier in Hölle auf Erden sind die Regeln wesentlich besser erklärt. Das merkt man deutlich. Und das hilft auch viel besser, reinzukommen in das Ganze. Es mag am Anfang überwältigend sein mit all den Karten, den Pokerchips, den verschiedenen Zuständen, den Wunden und so weiter und den Abzügen, die man dann bekommt. Aber im Grunde genommen ist es sehr simpel und dennoch hat es sehr viel taktische Tiefe, die man damit spielen kann. Das ist eigentlich sehr schön. Und es passt einfach hervorragend zu diesem Setting. Nicht nur zu dem Wild-West-Setting, sondern auch zu diesem Endzeit-Setting, denn dieses Endzeit-Setting hat einen sehr deutlichen Wild-West-Charme. Aber bevor wir uns mit dem Setting beschäftigen, kommen wir nochmal kurz zu der Charaktererschaffung. Denn auch diese Charaktererschaffung funktioniert über Karten. Der Kartenwert legt nämlich die Würfelart in einer Eigenschaft fest und die Kartenfarbe zeigt dann an, welche Anzahl an Würfeln man hat. Wenn Bob also ein Karo-König zieht, dann hat meine Eigenschaft 2W10 als Beispiel. Das Besondere an der Schaffung kommt aber dann durch den Joker. Wenn man einen Joker zieht, passiert irgendetwas Merkwürdiges. Bei einem roten Joker passiert etwas Geheimnisvolles mit dem Charakter. Und bei einem schwarzen Joker hat er eine Mutation. Das ist eben ein Teil von diesem Endzeit-Setting. Außerdem kann man sich dann noch Nach- und Vorteile wählen. Nachteile erlauben es dann, bessere Vorteile zu wählen. Das ist mit so einem kleinen Punktesystem. Aber die eigentliche Frage ist natürlich, was spielt man bei Deadlands Hölle auf Erden? Und um der Frage nachzugehen, sollten wir zunächst einen Blick ins Setting werfen. In einer kurzen Rezension fällt es mir schwer, die gesamte Hintergrundgeschichte von Deadlands aufzurollen, aber ich werde es zumindest versuchen für Deadlands Hölle auf Erden. Ich komme aber nicht umhin, erstmal zu erklären, dass Deadlands eine Metastory hat, die sehr sanft ist im Vergleich zu anderen Metastories, die man so kennt, aber die dennoch da ist und sich durch alle Settings durchzieht. Werfen wir einen Blick ins Jahr 1863, genauer gesagt auf den 3. Juli 1863, die Schlacht von Gettysburg. Nachdem sich die Soldaten einige Zeit behagt haben und eine Masse an Toten sich auf den Schlachtfeldern stapelte, fingen irgendwann die Toten an, sich zu erheben und die Nord- und die Südstaatler anzugreifen. Die Frage ist, warum machen das die Toten? Es liegt daran, dass ein Schamane namens Raven ein Tor zu den ewigen Jagdgründen geöffnet hat. Raven wollte die Weißen bestrafen für die schrecklichen Verbrechen, die sie seinem Volk angetan haben. Und er scharte einige andere Schamanen um sich herum, die letzten Söhne. Und die haben dann in den ewigen Jahrgründen ein Tor geöffnet, sodass die Manitus, also diese schrecklichen Dämonen, auf die Welt kommen können. Damit sie alle bestrafen, damit sie abrechnen mit den anderen. Das Problem war nur, dass sich die Manitus nicht darum scherten, ob sie jetzt Weiße, Indianer oder was weiß ich abschlachten. Sie schlachten einfach alles ab und ihr einziges Ziel ist es, Furcht und Schrecken zu verbreiten auf der Welt. Davon ernähren sich diese Dämonen. Gleichzeitig tauchte noch ein neuer Rohstoff auf, der sich Geisterstein nennt. Geisterstein ist ein faszinierender Stoff, der 1000-mal heißer als Kohle verbrennt und unglaubliche Energievorkommen in sich trägt. Und der einzige Nachteil ist, dass da so ein merkwürdiges Heulen und Jaulen aus dem Geisterstein kommt, wenn man ihn eben verbrennt. Aber er erlaubt es, alle möglichen seltsamen Apparaturen herzustellen. Also angefangen von Automaten bis über Dampfpanzer, alle möglichen Steampunk-Techniken können damit gebaut werden. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch im 19. Jahrhundert im Wilden Westen. Der größte Teil von diesem Geisterstein wurde in Kalifornien gefunden, in der sogenannten Great Maze. Die Great Maze, also das große Labyrinth, wird deshalb so genannt, weil die Küste von Kalifornien durch ein Erdbeben so zerstückelt wurde, dass tatsächlich Schluchten und Canyons entstanden sind, durch die jetzt Dampfschiffe fahren und in dem es Piraten gibt und Prospektoren, die nach Geisterstein suchen. Durch diese Unmengen an Geisterstein ist die Great Maze natürlich ein sehr umkämpftes Gebiet, sowohl von den Nordstaatlern als auch den Südstaatlern. Dazu muss man sagen, dass sich der Bürgerkrieg eigentlich nie beruhigt hat. Es gab keinen eindeutigen Gewinner in den Schlachten. Es kam immer wieder durch Geisterstein-Technologie zu Möglichkeiten, dass sich der Süden weit in den Norden hinaufkämpfte, der Norden dann den Süden wieder zurückgeschlagen hat und im Grunde genommen sich zwei Staaten in den USA entwickelt haben, nämlich die Konföderierten Staaten und einmal die Union. Dieser Nord-Süd-Konflikt reicht bis ins Jahr 2078, wo sich dann die Nordallianz, das waren dann die Union und einige andere Staaten auf der Welt, dazu entschlossen haben, die Great Maze für sich zu beanspruchen. Das konnten die Südstaatler natürlich nicht auf sich sitzen lassen und haben ebenfalls angefangen, um die Great Maze zu kämpfen. Man formte eine Südallianz mit anderen Staaten auf der Erde und irgendwann kämpften alle Nationen um diese Geistersteinvorkommen in der Great Maze. Das Ganze gipfelte dann darin, dass Geistersteinbomben abgeworfen wurden. Das war dann im Jahr 2081 und keiner weiß genau, wer die erste Bombe eingesetzt hat, aber das Ende vom Lied war, dass jede Großstadt auf der Welt in einer Totenschädel-Rauchwolke ins Nirvana gebombt wurde. Das hat die Manitus natürlich alle sehr gefreut, denn Furcht und Schrecken regierten nun die Welt. Und nachdem sozusagen alles kaputt war und die Welt in ein Deadland verwandelt wurde, mehr oder weniger. Deadlands sind Orte, an denen Furcht und Schrecken regieren. Und Aufgabe der Helden ist es eigentlich, Deadlands zu verhindern, indem sie gute Taten vollbringen. Nun also, die Welt war ziemlich kaputt und die Abrechner sahen nun ihre Zeit gekommen und kamen aus den ewigen Jagdgründen auf die Welt. Die Nord- und die Südallianz versuchten noch, die Abrechner zu besiegen, aber was helfen Bomben und Gewehre gegen Hunger und Seuchen? Und man musste sich geschlagen geben und die meisten, die eine Bastion gegen diese Abrechner aufgebaut haben, starben dabei. Einige kluge Leute haben sich versteckt und warteten, bis die Abrechner davongezogen sind. Aber man kann durchaus sagen, die Welt ist zur Hölle gefahren. Wer diese Abrechner sind, das war lange Zeit so ein Geheimnis im Bereich Deadlands. Vor allen Dingen in Deadlands Classic wurde es immer nur angedeutet, wer diese Abrechner sind. Und es ist ganz nett, dass in dem Deadlands Hölle auf Erden ein Kasten existiert, wo die ganzen Hinweise, die die Designer so im Laufe ihrer Schaffensperiode eingebaut haben, nochmal genannt werden. Und tatsächlich, ich habe dann ein bisschen geblättert und man sieht dann wirklich, dass einige Hinweise doch gut versteckt waren, aber man hätte drauf kommen können. Nun, ich möchte hier nicht erzählen, wer diese Abrechner sind, auch wenn es in dem Hölle auf Erden Setting drinsteht. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass man eben dann in Deadlands Classic zuerst erfährt, wer diese Abrechner sind und was dann kommt in Deadlands Hölle auf Erden. Aber wer es wissen möchte, der kann, glaube ich, sehr schnell rausfinden, wer die Abrechner sind. Nun, die Welt ist also ziemlich kaputt. Wir befinden uns in so einer Endzeit, wo nur noch kleine Siedlungen existieren. Alle großen Städte wurden mit Geistersteinbomben zerbombt. Um diese Geistersteinkrater wirbeln dann noch Wirbelstürme, die mit schrecklichen Schreien die Leute wahnsinnig machen. Aber die Charaktere sind natürlich dennoch Kämpfer für das Gute und versuchen, die Abrechner in dem Sinne zu bekämpfen, dass sie Angst und Schrecken vertreiben, damit die Welt nicht noch weiter zur Hölle fährt. Es gibt immer noch Gesetzeshüter. Das sind Wahnsinnige, die versuchen, in einer gesetzlosen Welt Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt Templer, die für das Gute kämpfen, die aber auch entscheiden, wer es verdient, gerettet zu werden und wer nicht. Es gibt Unheilsprediger, die sich denjenigen annehmen, die nach den Geistersteinbomben mit Mutationen ausgestattet sind und nun nur noch ein Schattendasein führen. Es gibt Schrotter, das sind die verrückten Wissenschaftler, die sich mit Hilfe von Geisterstein merkwürdige Technologien zusammenbauen können, in den Ruinen nach Technologie suchen, die vielleicht noch irgendwie verwendbar ist. Es gibt Geschichtenerzähler, die den Leuten Mut machen durch Geschichten, indem sie Hoffnung geben. Es gibt immer noch Revolverhelden, genauso wie damals im Wilden Westen. Es gibt noch Indianer. Die Sioux haben sich in zwei Gruppen geteilt. Da gibt es welche, die dem alten Weg folgen, also Technik ablehnen und dergleichen. Und dann gibt es Raveniten, die anscheinend Ravens wegen folgen. Wir haben Leute, die nach der Bombe erst geboren wurden. Das sind Wilde, die kennen also keine andere Welt als die, in der sie jetzt leben. Und dann gibt es noch die Psychos, die geistige Energien kontrollieren können, die telekinetische und geistesbeeinflussende Effekte hervorrufen können. Sie ziehen ihre Macht direkt aus den ewigen Jagdgründen. Und viele der Psychos haben auf einem anderen Planeten gekämpft. Das war Banshee. Banshee wird in dem Deadlands-Setting Lost Colony genauer beschrieben, aber hier möchte ich nicht so genau drauf eingehen. Jedenfalls haben sie dort gekämpft gegen die Ureinwohner auf dem Planeten und waren am Ende die letzte Verteidigungslinie zwischen den Ureinwohnern und den Siedlern, die hier auf Banshee gesiedelt haben. Die Psychos sind dann zum Ende hin auf die Erde zurückgekehrt und fanden dann eben die Hölle auf Erden vor. Das ist sozusagen der Setting, in dem wir uns befinden. Die Aufgabe der Charaktere ist sozusagen klar. Sie tun Gutes und reden darüber, damit die Welt nicht noch weiter in die Hölle abdriftet, in der sie sich schon befindet. Es gilt, die Abrechner aufzuhalten. Eine höllische Aufgabe, könnte man sagen. Es wird nicht einfach für die Spieler. Es ist ein hartes Setting. Es ist wirklich Endzeit mit Western-Elementen gemischt, was sehr gut harmoniert. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Ganzen. Ich freue mich, dass das auch endlich auf Deutsch erschienen ist. Ich hoffe, dass noch weitere Bände folgen. Es gibt noch sehr schöne Bände dazu. Kurzum, die deutsche Version des Buches ist hervorragend. Es ist wahrscheinlich die beste Variante von Hölle auf Erden, die existiert. Es sind alle Errata eingebaut. Es sind noch klärende Ergänzungen hinzugekommen. Die Übersetzung ist flüssig. Sie hat den Charme der Deadlands-Übersetzung beibehalten. Ich habe sonst nichts auszusetzen an dem Ganzen. Es ist wirklich ein rundum hervorragendes Produkt. Wer Endzeit mag, wer Western mag, wer schon Deadlands Classic toll fand und wissen möchte, wer eigentlich diese Abrechner sind und was überhaupt da passiert ist, der sollte dieses Buch auf jeden Fall sein eigen nennen. Ich kann es nur sehr empfehlen und ich hoffe sehr, dass weitere Bände erscheinen. Also Der verstrahlte Westen wäre wunderbar. Es gibt noch einige tolle Abenteuer dazu. Gerade Abenteuer ist für mich das einzige Problem, was das Buch hat. Es hat nämlich leider kein Einführungsabenteuer. Und ich finde, nichts kann ein Setting so schön beschreiben oder so schön in ein Setting reinbringen wie ein Einführungsabenteuer. Und das ist das Einzige, was fehlt, und ich hoffe, dass da bald was kommt, weil es gibt ein paar sehr schöne Dime-Novels zu dem Ganzen und vielleicht gibt es auch noch den ein oder anderen deutschen Autor, der sich mal an einem Deadlands-Hölle-auf-Erden-Abenteuer versuchen möchte. Ich würde mich freuen und ich hoffe, dass das Spiel noch ein Erfolg wird, weil es ist eine Nische, aber es ist eine lohnende Nische und ich finde es nach wie vor sehr schön. Vielen Dank nochmal für das Rezensionsexemplar und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mit Deadlands Hölle auf Erden verlocken kann, um den Kampf mit den Abrechnern aufzunehmen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.